Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist unser Saisonrückblick auf die Fußballsaison, auf die VfB-Saison 2025/2026. Und ihr kennt das aus der Vergangenheit. Wir machen das nicht alleine, wir von rund um den Brustring. Nein, wir laden uns dazu jedes Mal oder wir werden eingeladen. Das werdet ihr gleich erfahren, was ich damit meine. Die Kolleginnen und Kollegen vom Brustring Talk ein. Und in dieser ersten Folge sind der Martin und der Jens. Damit herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Bei uns im Brustring Talk, rund um Brustring zu Gast und in der zweiten, ich bin ein bisschen raus beim Podcast und in der zweiten Folge sind wir dann beim Brustring Talk. Das heißt, es ist wie gehabt, die eine Folge kriegt ihr in einem Podcast-Feed, die andere im anderen. Und ja, wir wollen heute zurückblicken auf diese Saison. Wir werden im ersten Teil die Spiele durchgehen. Nicht alle einzeln, wir werden die Saison in Phasen einteilen und werden so ein bisschen darüber reden, was in den insgesamt 52 Saisonspielen alles passiert ist, seit dem Supercup-Spiel und dann endend mit dem Pokalfinale. Und im zweiten Teil schauen wir dann auf den Kader, auf die Mannschaft, auf die Spieler, die uns überrascht haben, auf die Spieler, die uns vielleicht enttäuscht haben. Genau, und gucken ein bisschen, was sich im Kader so getan hat und noch tun wird. Und wir am Ende schauen wir uns dann noch an, was die anderen VfB-Mannschaften in der vergangenen Saison gemacht haben. Die waren ja auch recht erfolgreich. Und wir wagen auch einen Ausblick auf die Sommerpause. Bevor wir starten wollen in den Saisonrückblick, haben wir leider noch eine traurige Nachricht, die ich glaube, viele VfB-Fans und man kann auch sagen, die VfB-Fangemeinde am vergangenen Sonntag erreicht hat. Bernd Sauter ist gestorben. Ich glaube, viele, also wir alle hier, wir drei, kannten ihn auf jeden Fall und viele VfB-Fans kannten ihn. Er hat beim VfB-Fan-Projekt viele Veranstaltungen moderiert. Er hat seinen Blog geschrieben. Er war auf Twitter und später auf Blue Sky sehr aktiv. Und er wäre jetzt auch die Tage 60 Jahre alt geworden. Er ist am vergangenen Wochenende verstorben und auf jeden Fall ein großer Verlust für die VfB-Familie. Und an dieser Stelle nochmal unser herzliches Beileid auch an seine Frau und an alle, denen er wichtig war, seine Familie. Bernd, du fehlst. Gut, dann würde ich sagen, harter Cut, aber wir starten in den Saisonrückblick den Rückblick auf die vergangene Saison. Und Martin, es war ja ein wilder Sommer. Wir kommen ja im zweiten Teil dann noch auf das Thema Woltemade und Transfers. Und es ging los schon wieder mit dem Supercup. Wie viel Bock hattest du letzten Sommer schon wieder im Supercup gegen die Bayern, im Supercup gegen die Bayern zu spielen? Das war ja der zweite in Folge.
Generell immer wenig Bock gegen die Bayern zu spielen, weil es sind immer sehr unangenehme Spiele, also nicht unangenehm, doch, sie sind unangenehm. Also ich bin ja ein paar Tage älter und so wie gefühlt in den 80er hatten wir, da hast du irgendwie 90er, hattest du das Gefühl, du kannst das Spiel auch mal gewinnen. Aktuell hast du es nicht mehr. Deswegen war auch mein Bock auf eben, den Supercup gegen die Bayern daheim jetzt nicht so wirklich sonderlich groß. Ich meine, am Ende war es knapp. Also ein ganz anderes Ergebnis, wie wir dann während der Saison im gleichen Ort erleben durften. Also ich meine, da hat es uns dann schon ein bisschen mehr reingehaut, aber wirklich Bock hat es dann nicht drauf. Also hatte ich nicht drauf. Mein Gedanke war, hey, cool, ich glaube, wenn ich es richtig hatte, du kriegst irgendwie 2 Millionen da Startgebühr oder du denkst, okay, das nimmst du mit. Das tut natürlich gut. Gerade finanziell kann der VfB sich immer noch über jeden Euro freuen. Also, aber ansonsten habe ich da wenig Wert drauf gelegt. Und korrekterweise heißt er jetzt ja Franz Beckenbauer. Supercup. Da müssen wir ja schon noch korrekt bleiben.
Immerhin dürfen wir zu Hause diesmal spielen. Es gab diesmal keine Sonderregeln für Bayer Leverkusen. Genau.
Ja. Ich glaube, das war eigentlich so das Schönste, weil natürlich nach der letzten Saison, nach dem Pokalsieg, dass du das dann wenigstens daheim austragen konntest vor den heimischen Fans, auch wenn es dann am Ende nicht nicht gereicht hat oder nicht geklappt hat. Ja, das war, glaube ich, dann noch das Beste an der Geschichte.
Ja, ich glaube auch. Und ich habe ja schon gesagt, wir wollen jetzt nicht jedes Spiel einzeln durchgehen.
Nein.
Aber es gab so eine erste Saisonphase, die so ein bisschen, Jens, fand ich, ihre Krönung fand in diesem 1-3 in Freiburg, dieser Niederlage, nachdem der VfB lange 1-0 geführt und nichts mehr fürs Spiel getan hat, aber auch die Spiele davor. Es gab diese Auftaktniederlage bei Union, es gab dieses unsägliche Pokalspiel, von dem ich immer noch Albträume habe, in Braunschweig, was, glaube ich, von der Stimmung vor Ort ganz cool war, aber vom Fernseher war das die absolute Hölle. Und dann natürlich noch diesen 1-0-Sieg gegen Gladbach mit dem Tor von Schema und der 100 Jahre Brustring-Choreografie. Aber wir hatten ja eigentlich die letzte Saison ein bisschen durch den Pokalsieg gerettet und dann ging die neue Saison auch, sagen wir mal, schwierig los. Was hast du für ein Gefühl zu Saisonbeginn? Und was meinst du, woran das lag, dass der VfB relativ verhalten in die Saison gestartet ist?
Also gerade der Auftakt auch gegen Union war natürlich sehr unglücklich, das Ganze ja sehr gekennzeichnet und sehr überschattet, in Anführungszeichen, von dieser ganzen Voltembade-Thematik, die ja dann noch sehr aktiv und sehr brennend war. Hat ja da auch noch für den VfB gespielt in diesen Partien.
Der hat gegen Braunschweig noch ein Tor gemacht, glaube ich sogar.
Ne? Genau, gegen Braunschweig ja mehr oder weniger auch dafür gesorgt, dass wir überhaupt noch im Wettbewerb geblieben sind.
Genau, ja. Dass wir überhaupt in die Verlängerung da, also quasi das war dieses 3-3 kurz vor Ende.
Hat er ja da seinen Anteil dran. Union war mehr oder weniger so das ganz klassische VfB-Auftritt gegen Union auswärts, wie wir es aus der Zeit vor Hoeneß kannten. Also Union gefühlt mit 2 Torschüssen, 2 Tore gemacht. Wir dann viel versucht, nichts gelungen. Und wie du gesagt hast, die Krönung war dieses Spiel in Freiburg. Da war ich damals vor Ort live dabei im Gästeblock und habe es noch relativ präsent. Auch relativ sonniger, schöner Tag. Gehst in Führung vorne und dann, wie du es gesagt hast, gar nichts mehr fürs Spiel getan. Und dann am Ende auch völlig verdient 3-1 verloren, auch wenn es skurrilerweise ja quasi in den letzten 10 Minuten alle Gegentore gab. Und war dann schon so der negative Höhepunkt, in Anführungszeichen, immer in Relation gesehen, weil du halt durch dieses 1-0 gegen Gladbach zu Hause wenigstens so diesen die Grundstimmung quasi irgendwie positiv gehalten hast.
Aber meinst du diese, also ich fand es gegen Freiburg, war es vor allem eine Einstellungssache. Also da hat man einfach gedacht, okay, das kriegen wir irgendwie so über die Bühne. Hast du das Gefühl, das hat sich noch so von letzter Saison rübergezogen, wo wir am Ende immer noch die 3 Spiele gewonnen haben, aber dann trotzdem auch ja auch lange immer wieder auch so Spiele dabei hatten, wo du schon dachtest, boah, also Leute, so reicht es nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich es wirklich von der Vorsaison, ob es da noch ein Anschluss war quasi, sondern ich glaube, das war, kann man theoretisch schon isoliert betrachten, glaube ich, weil du ja der Saisonbeginn insgesamt schon sehr gekennzeichnet war. In Freiburg muss man ja bedenken, da kam dann Elkanus, Guananid, glaube ich, beide ins Spiel. Also auch in so einem Spiel quasi am damals dann 3. Spieltag quasi 2 Neuzugänge, die dann reinkommen. Also es war ja noch sehr viel im Wandel. Das war, glaube ich, auch ein Teil, der sich da einfach bemerkbar gemacht hat. Und was natürlich auch dazu kam, dass Freiburg zu dem Zeitpunkt ja mit 2 Niederlagen gestartet.
Ach, stimmt, ja.
Gegen uns schon unter Druck stand. Und das ganze Spiel, ja, auch wenn es, wie gesagt, 80 Minuten 1-0 stand, du hattest eigentlich nie das Gefühl, wir gewinnen das heute. Aber ich glaube, um die Frage nochmal zu beantworten, es war keine Fortsetzung dieser schlechten Rückrunde der Vorsaison, sondern ich glaube, es war so ein isoliert einfach schwieriger Start in diese Saison.
Ich meine, ich denke, du hast halt nach jeder Saison hast du ja immer wieder einen Umbruch. Und es verlassen dich eigentlich schon 2 Stammspieler, nicht unwichtige Stammspieler, Voltemate. Und natürlich davor das Theater wechselt, da wechselt er nicht. Und natürlich Enzo Mio. Und ich meine, das sind schon 2 Spieler, die einfach verdammt wichtig für das Spiel waren. Also wie wir den VfB die Saison davor erlebt haben. Und ich glaube, da brauchst du als Mannschaft einfach auch Zeit, um dich da, natürlich hast du ein Trainingslager, ist ja alles keine Frage, aber trotzdem im Realleben, also quasi im Alltag, musst du dich ja erstmal wieder auf diese Umstellung, also die 2 fehlenden Spieler, ja erst wieder einstellen und natürlich die 9 integrieren. Und ich glaube, das braucht einfach immer ein paar Tage und das hat so den Anfang der Saison gebraucht. Wenn wir jetzt ja schon aufs Ende blicken, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, dann hat es ja immer besser funktioniert. Ja? Die Mannschaft wurde immer eingespielt und ich glaube, das war am Anfang dem einfach auch noch geschuldet. Neuverpflichtungen, Abgänge, bis sich das erstmal alles wieder findet. Keine Ahnung, was das mit einer Hierarchie in der Mannschaft gemacht hat. Ja? Also bis die alle erst wieder eingenordet sind. Und dann kommst du vielleicht auch noch gedanklich so ein bisschen als Pokalsieger an. Du bist Pokalsieger. Ja? Ich weiß auch nicht, was natürlich, es macht ja auch was im Kopf mit dir. Ja? Mhm. Und dann gewinnst du halt trotzdem nicht im Vorbeigehen bei Union und in Freiburg nicht. So mit der Einstellung, na, da reichen ein paar gute Minuten. So weit sind wir halt einfach noch nicht.
Ja, ja. Ja, und Elkanus und Buonanni, die kamen ja dann auch, wie du gerade sagst, ist ja relativ spät erst. Die kamen ja quasi erst, als Woltemade ging. Das war ja wirklich auf den letzten Drücker, aber erst fast war noch O gekommen. Und dann am Ende doch nicht, da reden wir, glaube ich, im zweiten Teil nochmal drüber. Und dann konsolidierte sich der VfB, zumindest in der Liga so ein bisschen. Es ging ja dann auch irgendwann die Europa-League-Saison los. Aber es gab dann nach diesem Freiburg-Spiel, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es danach auch intern ordentlich gescheppert hat. Weil das war wirklich ein Auftritt, wo du halt wirklich Großteil der Spielzeit drum gebettelt hast, noch die Gegentore zu kassieren. Und danach wurden die Ergebnisse zumindest solider. Es gab ein 2-0 gegen St. Pauli. Ich gehe jetzt mal nur kurz die nächsten 5 Ligaspiele durch. Ein 2-0 gegen St. Pauli, ein 2-1 in Köln, ein 1-0 gegen Heidenheim, ein 3-0 in Wolfsburg und ein 2-1 gegen Mainz. Also 5 Siege in der Liga am Stück. Woran wir uns so ein bisschen gewöhnt haben, Martin, glaube ich, in den letzten Jahren. Aber es ist trotzdem, also wenn man sich das mal überlegt, dass wir 5 Spiele am Stück gewinnen, vor 2023 war das fast undenkbar. Da hätten wir schon 3 Spiele, da hätten wir schon 2 oder 3 Spiele in Folge gefeiert. Es gab auch das Pokalspiel in Mainz. Mainz ja damals noch tief im Abstiegskampf. Und das waren auch diese beiden Spiele, wo Sebastian Hoeneß denn die Mannschaft einmal komplett auf links gedreht hat. Und nur, ich glaube, der Torwart war der gleiche damals. Genau, und es gab aber auch 2 Europa-League-Spiele, nee, 3. Es gab ein 2-1 gegen Celta Vigo, das wir eigentlich im Griff hatten, weil Celta Vigo sehr, sehr schwach war, fand ich. Aber am Ende haben wir dann doch noch den Gegentreffer kassiert. Es gab dieses 0-2 in Basel und es gab dieses 0-1 bei Fenerbahce, was natürlich auch begleitet war, einfach durch die Atmosphäre im Stadion dort, auch die Anfeindungen gegen Dennis Undav. Also das eines der Europa-League-Spiele mit einer sehr unangenehmen Atmosphäre. Martin, wie erklärst du diese Diskrepanz, dass man, gut, in der Liga, waren größtenteils 2 spätere Absteiger dabei, eine Mannschaft im Abstiegskampf, aber trotzdem, man zieht die Spiele und dann verlierst du aber beispielsweise in Basel ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren musst und auch nicht verlieren darfst. Wie erklärst du diese Diskrepanz, dass wir uns in der Liga eigentlich konsolidiert haben, aber in der Europa League aus nur 1 von 3 Spielen gewonnen haben in der Phase?
Also ich denke, das eine, hast du ja gerade selber schon gesagt, die Gegner, gegen die wir gespielt haben, ich glaube, da war Köln am Ende oder Mainz waren die am höchsten standen am Ende von der Saison. Ich glaube, Mainz am Ende. Mhm. Also das waren jetzt ja alles keine wirklich diese berühmten schweren Kaliber. Und das haben ja auch viele gesagt, naja, euer Auftakt ist so einfach, ihr werdet schon noch einbrechen. Sind wir nicht, wissen wir. Aber das war am Anfang, der Auftakt war ja schon ganz dankbar. Ich meine, wie gesagt, Köln, Heidenheim, Wolfsburg, die gerade schlecht waren, Mainz, die damals nicht gut waren. Das war echt ganz dankbar natürlich zum Punkten und für uns natürlich im Verlauf der Saison das Selbstvertrauen zu sammeln. Natürlich aus dem Aspekt war das ein perfekter Auftakt. Und was uns jetzt bei den internationalen Spielen, da ging uns das, was in der Liga eigentlich ganz gut funktioniert hat, dass du teilweise das Quäntchen Glück hast, dass mal ein Ball reingeht, das hat uns gefehlt. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen in den 2 Spielen hatten, also in Basel und bei Fenerbahce. Es ist ja nicht so, dass die Chancen gefehlt haben, aber da hat es einfach nicht geklappt, die Tore zu machen. Und was ich durch die ganze Europa League-Saison, was uns begleitet hat, fand ich, wir hatten oft so, gefühlt waren wir oft ein eine Spur zu lieb, oder der Gegner konnte uns immer sehr leicht außer Takt bringen, wenn er ein bisschen nicklig gespielt hat, wenn er ein bisschen unfair gespielt hat, vielleicht mal den Trash-Talk, keine Ahnung, aber da hattest du immer das Gefühl, da reagieren wir überhaupt nicht gut drauf. Dann ziehen wir uns selber gelbe Karten, ja, dann lässt sich ein Stiller oder wer auch immer zu einem kleinen Revanche-Foul hinreißen und fängt sich selber eine gelbe Karte. Da fehlt uns vielleicht noch einfach so ein bisschen die internationale Souveränität oder das auch mal dreckiger zu sein. Ja, also das können wir aktuell noch nicht. Und ich finde, das hast du, also ganz arg fiel mir das bei dem, das ist jetzt schon ein Ausblick auf später, bei dem Hinspiel gegen Porto auf. Ja, also die haben einfach, die haben ja so ein bisschen immer getriggert uns, und wir sind komplett immer drauf eingestiegen und bringen uns natürlich da komplett aus dem Konzept, fangen selber gelbe Karten. Also das ist vielleicht da fehlt uns noch so ein bisschen die Abgezocktheit, ja, oder das vielleicht auch der Spielertyp. Und das ist interessant, weil das kam, ich glaube, so zur Wintertransferphase kam ja das Gerücht mit Prömmel zum ersten Mal auf. Jetzt nicht, dass wir auf die Transfers blicken, aber alle Fans, die so ein paar Tage älter sind, erinnern sich vielleicht an Silvio Meisner. Ja? Das war ein Spieler, den wolltest du nicht bei der gegnerischen Mannschaften haben. Da warst du froh, wenn der auf deiner Seite war. Und ich hatte immer so das Gefühl, sowas fehlt uns ab und zu. So ein Spieler, der hat auch mal den Gegner nervt und den Gegner zu einer gelben Karte oder irgendwas hinreißen lässt. Und da ist vielleicht einfach, da ist Fenerbahce ein anderes Kaliber, da ist selbst Basel oder auch natürlich dann später Porto, sind da einfach ein anderes Kaliber, die da vielleicht schon ein, zwei Jahre uns voraus sind und in solchen Spielen anders rangehen. Also das wäre so ein bisschen die Erklärung, warum die Europa-League-Spiele, warum die Europa-League-Saison generell dieses Jahr jetzt nicht sonderlich von Erfolg geprägt war.
Ja, wobei, also ich finde, Achtelfinale ist immer noch ein Erfolg, aber es hätte natürlich noch weitergehen können.
Also wenn du siehst, wie Porto danach gescheitert ist, dann kann man schon sagen, die waren nicht unschlagbar, ja. Und hätten wir da ein bisschen besseres Gesicht gezeigt, dann glaube ich schon, dass wir das Ding auch hätten gewinnen können. Aber man muss einfach ganz fair sagen, dass diese Saison hat es nicht vorne und hinten nicht gereicht und das Ausscheiden war komplett verdient.
Punkt. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du gerade sagst, also wir hätten nicht gegen die rausfliegen müssen, wir hatten eigentlich wenig Gegner in dieser ganzen Saison, gegen die wir hätten verlieren müssen. Ja, also die Spiele gegen Bayern ausgenommen, aber mir fällt jetzt sonst kein Team ein, wo du sagst, okay, da rechne ich nicht mit 3 Punkten. Ja, Dortmund hättest du schlagen können, gut, die waren diese Saison ein bisschen besser als das letzte Jahr. Vielleicht noch Dortmund. Alle anderen, da waren wir mindestens auf Augenhöhe. Und dann fehlt uns das genau, was du sagst, halt dieses kleine bisschen, diese Abgezocktheit. Und was mir aber in dieser Phase auffällt, Jens, ist, dass wir in der Liga dann einfach unsere Qualität auf den Platz gebracht haben. Selbst wenn es gegen die Abstiegskandidaten ist, aber ich meine, das sind auch diese Spiele, die du dann einfach gewinnen musst und wo du dann, da hat dann die Qualität wiederum in Europa nicht gereicht. Weil da ist die Qualität auf Augenhöhe, aber du brauchst halt die Abgezocktheit. Aber ansonsten, glaube ich, hat der VfB in der Phase auch eine punktemäßig eine ganz gute Grundlage gelegt für den Rest der Saison, oder?
Definitiv. Also ich habe das neulich schon mal an anderer Stelle erwähnt gehabt, so gerade diese Auftritte wie dieses 3-0 in Wolfsburg in der Hinrunde, das sind für mich gerade diese Spiele, die es früher ja gar nie gab. Also bevor Hoeneß hier das Amt übernommen hat, wären solche Spiele gefühlt über Jahre undenkbar gewesen, dass du nach Wolfsburg fährst, die sind sportlich nicht wirklich auf der Höhe und du moderierst das Spiel einfach ganz souverän 3-0 auswärts weg. Das ist ja eine Gegebenheit, die gab es hier jahrelang gar nicht. Und das Gleiche kannst du auch, dieses 2-1 in Köln, da gerätst du ja früh in Rückstand, lässt dich da nicht aus der Ruhe bringen, drehst es noch spät. Das ist genau das umgedreht, was in der Europa League in der Phase nicht funktioniert hat oder die ganze Saison über nicht funktioniert hat. Also da siehst du diesen Schritt, der uns fehlt, der hat in der Phase den Gegnern von uns in der Liga gefehlt, weil wir da einfach die Spiele durch unsere Qualität, aber auch durch die Herangehensweise relativ souverän gestaltet haben. Auch diese 2 Siege gegen Mainz in der Liga und im Pokal, die in der Phase auch nicht gut drauf waren, aber du musst ja halt alles 2-mal in Folge schlagen. Hat man in der Rückrunde, um da vorzugreifen, ja auch gesehen, dass Mainz durchaus die Qualitäten hat. Ja. Aber in der Phase hast du die Spieler einfach ganz stark gezogen, weil du einfach die Qualität und vor allem in der Reihe dann halt auch noch, also in der Serie 5-mal in Folge komplett auf den Platz gebracht hast und da ja auch die Punktegrundlage für später gelegt hast.
Ja, ja. Und du hast, sorry, Martin, sagst du.
Genau, und dann muss man jetzt sagen, das war in der Phase, wo wir ja wirklich jede Woche zwei Spiele hatten. Und ja. Das war wirklich nochmal, wie Jens gesagt hat, das gab es früher nicht, dass du quasi unter der Woche vielleicht auch mal ein gutes Spiel daheim hattest, sei es im DFB-Pokal oder sei es in der Europa League und dann am Wochenende das Bundesligaspiel trotzdem noch gewinnst. Also das ist schon, das war auf jeden Fall ein nächster Schritt in dieser Entwicklungsstufe, die diese Mannschaft seit Hoeneß da ist, nimmt. Das muss man wirklich sagen. Und wenn du da überlegst, Doppelbelastung, es war immer wahnsinnig viel Rotation dabei, wo wir oft als Fans gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt lass doch den drin und das ist doch viel zu viel Rotation. Ja, also da nehme ich mich ja nicht aus. Ja, und dann am Ende haben sie es halt trotzdem gewonnen. Ja, also nehme Mainz genau im Pokal, wo einfach mal alles durchgewechselt ist, dann gewinnen die das trotzdem recht souverän. Also das, da hast du schon gemerkt, dass die Mannschaft sich dann im Gegensatz zu diesem Auftakt, also der Saisonauftakt wirklich eingegroovt hatte, sich gefunden hatte. Und dann auch die ersten Spieler wirklich eine Verstärkung waren. Also El Canusa hier genannt, der sich dann einfach, der wirklich ein Gewinn für die Mannschaft war.
Ja, und ich meine, wir kommen ja später noch auf den Kader, aber du hast natürlich die Mannschaft auch zum einen der Breite nochmal verstärkt, aber ich hatte auch das Gefühl, die Leistungsdichte war ein bisschen höher als in der Vorsaison. Klar, da war natürlich auch das Level ein bisschen höher in der Champions League. Aber wie ihr gerade gesagt habt, und jetzt ist auch der Andreas dabei. Hi, grüß dich.
Servus. Hi.
Genau, wir sind gerade bei der Phase, wo wir in der Liga 5 Spiele in Folge gewonnen haben und aber in Istanbul und in Basel verloren haben. Genau, was ich gerade sagen wollte, du hast eine relativ hohe Leistungsdichte und du hast aber dann, Martin, du hast es ja gerade angesprochen, ich erinnere mich noch, 2-1 gegen Manchester 2003, am Sonntag oder Samstag danach haben wir gegen Köln 0-0 gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war regelmäßig beim VfB, du hast irgendein Highlightspiel unter der Woche im Europapokal gehabt und da hast du meistens gegen Köln oder gegen St. Pauli oder gegen irgendwen am Wochenende reingeschissen, auf gut Deutsch, und hast das nicht mitbringen können, dann war dieses Highlight-Spiel, wo alle auf dem Top-Level sind und dann kommt dieser Abfall in der Liga. Und das ist der VfB. Ich glaube, wir haben ein einziges Spiel nach einem Europapokalspiel verloren und das war das in Hamburg, wo wir dann vorhin der Winter gewonnen hatten und dann wo die Mannschaft gar nicht zurück nach Stuttgart gereist ist, sondern direkt von Deventer nach Hamburg weitergereist ist. Ja, in der Phase, diese Phase endete dann quasi, diese Erfolgsserie von 5 Siegen in Folge endete dann mit einem 1-3 in Leipzig. Und danach gab es immer noch super viele Spiele bis zur Winterpause. Ich habe ja schon gesagt, 52 in der ganzen Saison gespielt. Ich glaube, bis zum Winter waren es dann auch wieder 25. Dann kam eine wilde Phase. VfB gewinnt alle 3 Europa-League-Spiele. 2-0 gegen Feyenoord, 4-0 in Deventer, 4-1 gegen Tel Aviv, hat aber, ich sag mal, wilde Ergebnisse in der Liga. Es gibt ein 3-2 gegen Augsburg, wenn ich mich richtig erinnere, auch in letzter Minute entschieden. Es gibt dieses 3-3 in Dortmund, wo Dennis Undorf 3 Tore macht und wo Adeyemi denkt, er hat schon den Siegtreffer geschossen und dann provoziert der Undorf einfach das gesamte Dortmunder Westfalenstadion. Ich hoffe, sie haben es mittlerweile verziehen. Dann gab es diese 1-2 Niederlage beim HSV, über die wir gerade schon gesprochen haben, nach dem Deventer-Spiel mit dem Freistoß in letzter Minute, der völlig in die Hose geht. Dann kam man zwar im Pokal in Bochum weiter, was relativ mühelos war. Dann gab es die Klatsche in München 0-5. Auch etwas, an das wir uns erst wieder gewöhnen mussten, dass wir so auf den Sack kriegen. Genau, dann gab es noch ein 4-0 in Bremen und 0-0 in Hoffenheim, gegen Hoffenheim zum Hinrundenabschluss. Aber Andreas, du hast jetzt die Diskussion über die vorherigen Phasen noch nicht mitbekommen, aber du weißt ja, dass wir einen holprigen Saisonstart hatten, uns dann eigentlich in der Liga konsolidiert hatten und dann wurden natürlich die Gegner auch ein bisschen schwerer. Dann gab es Dortmund, Bayern, Hoffenheim, die am Ende auch relativ hoch abgeschlossen haben. Aber wie erklärst du dir diese wilde Phase? Hat das nur mit der Qualität der Gegner in der Liga zu tun?
Einerseits ja, ich denke schon, weil ich glaube damals, also Bremen war jetzt kein Gegner für uns, ohne jetzt arrogant zu klingen. Dann natürlich Dortmund und Bayern sind halt zwei andere Kragenweiten, gerade auch weil Bayern eben das gleiche System spielt wie wir. Und dadurch, dass sie halt die bessere Qualität haben, läuft es halt dementsprechend schlecht. Das Spiel gegen Dortmund war ja dann auch mehr glücklich als verdient, jetzt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ich glaube, das war auch ein bisschen so, Hoeneß hat noch so ein bisschen danach gesucht, wie er spielt. Ich glaube, wir haben auch verschiedene Aufstellungen gehabt, verschiedene Formationen. Ich glaube, da war immer so diese Wechsel zwischen Dreier- und Viererkette. Ich glaube, auch Demirovic war, glaube ich, eine Zeit lang verletzt.
Genau.
Ja. Das hat dann auch ein bisschen gefehlt. Also wir hatten, glaube ich, auch so eine Phase, wo wir einige Verletzungssorgen hatten. Ja, also ein Potpourri aus verschiedenen Sachen.
Ja. Ja, und wenn wir gleichzeitig auf die Europa-League-Spiele gucken, Jens, dann hatten wir dieses Spiel gegen Feyenoord, wo die Feyenoord-Fans versucht haben, den Gästeblock aufzumachen, was ihnen auch gelungen ist, am Dünen aber drinnen. Es gab dieses Spiel in Deventer, es gab dieses Spiel gegen Tel Aviv, was unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Ich meine, das waren jetzt alles ganz unterschiedliche Vorzeichen, natürlich, die drei Spiele. Aber wir hatten das ja auch schon, also gerade Deventer, da war ich selber dabei. Gefühlt hat sich, also, oder andersrum, warst du bei einem der Spiele dabei, bei einem der Europapokalspiele?
Also bei den beiden Heimspielen in Deventer war ich nicht, genau.
Ja. Also klar, es gab immer schon mal Stress, aber also gerade dieses Deventer-Spiel, das muss ich sagen, das ist etwas, das hat mir so ein bisschen, also nicht die Lust am Europapokal genommen, aber das ist was, gefühlt hat es das, als wir früher international gespielt haben, hat es das nicht so krass gegeben. Ich weiß nicht, wie blickst du auf diese drei Europa-League-Spiele und auch die Begleiterscheinungen?
Also jetzt erstmal sportlich waren es fast schon drei skurril souveräne Siege. Also klar, hat natürlich auch mit der Qualität der Gegner zu tun. Also Deventer ist jetzt sicher nach der Vorsaison nicht mehr so stark aufgetreten dieses Jahr und da haben wir unsere Qualität wirklich extrem ausspielen können. Das war ja auch so ein bisschen die Wiederauferstehung von Lebeling. Diese Phase, genau. Auch Feyenoord zu Hause souverän 2-0 geschlagen. Und Tel Aviv war natürlich ein ganz besonderes Spiel, auch die ganzen Begleitumstände, auch der Stadionbesuch an sich und sportlich aber recht souverän. Deventer ist natürlich völlig unsäglich. Also ich habe natürlich nur die Bilder dann von außen gesehen, war nicht live mit vor Ort. Aber so ein Vorfall ist ja völlig skurril, ohne dass es irgendwelche Vorfälle gegeben hat. Dass VfB-Fans aus dem Bus aussteigen und erstmal da Knüppel in der Hüfte haben. Also das ist ja völlig, völlig skurril gewesen. Hat ja Werle damals auch, was ich immer sehr erfrischend finde, dass er das dann immer auch relativ klar eingeordnet hat, damals ja schon vor Ort, dass er sowas noch nie erlebt hat. Und also dieses Spiel war ja dann dadurch geprägt, dann später auch sportlich auf dem Platz noch durch diesen Auftritt des Einwechselspielers von Deventer, der da entsprechende Gesten dann Richtung Stiller. Ja. Also da war ja alles dabei, quasi bei diesen Auftritten. Sportlich souverän und alles andere völlig skurril.
Ja. Also wie viel Konfliktpotenzial in diesen Spielen lag, das habe ich schon daran gemerkt, dass ich nach jedem Europapokalspiel dann bei Twitter plötzlich, entweder erst hatte ich Feyenoord-Fans die ganze Zeit in der Timeline, also Twitter ist ja mittlerweile so kaputt, dass du irgendwelchen Quatsch angezeigt bekommst, nur weil du dir einmal irgendwas angeschaut hast, ja. Im nächsten Spiel hatte ich dann lauter Deventer-Fans, also nicht Leute, die auf mich reagiert haben, sondern einfach nur Tweets, die ich angezeigt bekommen habe und bei Tel Aviv ging es dann, glaube ich, da waren dann die Diskussionen nochmal andere. Aber es war auf jeden Fall eine wilde Phase bis Weihnachten. Und wenn man sich dann mal, wir haben ja keinen Hinrundenrückblick gemacht, Martin, aber zur Winterpause waren wir in der Europa League, glaube ich, auf einem ganz guten Kurs. Wir brauchten, glaube ich, noch einen Sieg, um weiterzukommen, mindestens. Im Pokal im Viertelfinale, in der Liga Sechster. Wie war so dein Zwischenfazit damals? Weißt du es noch, zur Winterpause? Wie zufrieden warst du mit der, das war ja noch nicht die ganze Hinrunde, es fehlten ja noch zwei Spiele, aber zufrieden warst du mit der ersten Saisonhälfte?
Ehrlich gesagt, kann man zufrieden sein, weil, wie gesagt, auch hier ein historischer Blick, VfB gewinnt irgendwas, sei es die Meisterschaft, sei es ein Pokal, die Saison danach, in der Regel die Vollkatastrophe. Ja, also seit 2007 nach der Meisterschaft, 92 nach der Meisterschaft. Ja, also es war sehr oft so, dass wir, wenn wir eine sehr gute Saison hatten, dass wir dann wahnsinnig abgefallen sind. Und die Saison, also die Vizemeistersaison, da war letztes Jahr, die Saison danach war ja schon ein bisschen nicht mehr so geil. Und dann dachte man schon so, boah, mal gucken, wie Hoeneß das wegmoderiert oder wie Hoeneß da die Mannschaft wieder in den Griff bekommt. Und dann bist du eigentlich im Pokal souverän immer weitergekommen, stehst in der Liga sauber da, Europa League weiterkommen, mehr als möglich. Also da, ich finde, da kannst du einfach sehr, sehr zufrieden sein und da einfach immer nur der Blick zurück, wo standen wir vor ein paar Jahren? Und eine Saison, wo du den Kontakt nach oben hast, also teilweise, ich glaube, ich weiß die ganz genaue Tabellenposition nicht mehr, aber ich glaube, wir waren sogar auf dem Champions-League-Platz dann Richtung Winterpause. Und das ist ja bockstark. Das muss man einfach immer wieder sagen. Also es ist einfach wahnsinnig stark. Und natürlich regst du dich dann über, was weiß ich, 0-0 gegen Hoffenheim daheim, macht dich dann natürlich nicht kurzzeitig nicht glücklich. Das ist auch vollkommen okay. Aber dann immer wieder sich vor Augen halten, ja, wo standen wir eigentlich? Und da finde ich, konnte man dann einfach schon mit der Hinrunde, mit dieser Doppelbelastung, ja, das hätte auch ganz, Dreifachbelastung eigentlich, das hätte auch ganz anders reinhauen können, ja. Und da gesehen muss man echt, so gesehen muss man echt sagen, was Hoeneß da, oder wie Hoeneß die Mannschaft eigentlich schon wieder auf ein weiteres Level gebracht hat. Mit diesen wahnsinnigen Wechseln immer wieder, das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten, wie oft die Anfangsformation gewechselt ist, ja. Also wie der durchrotiert hat und wer dann alles auf dem Platz stand und die trotzdem großteils, nicht immer, aber großteils wirklich funktioniert haben. Ich finde, da kannst du doch als VfB-Fan wirklich sagen, stark, echt.
Ja. Ja, du hast ja bei manchen Spielern sogar noch eine weitere Belastung, weil ich meine, wir haben jetzt 8 Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft. Teilweise waren die dann natürlich, also manche haben sich nicht qualifiziert mit der Weltmeisterschaft, aber du hast ja beispielsweise jemanden wie Nati, ja, der dann plötzlich auch Nationalspieler ist. Wo, wenn mir das jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Nico Nati irgendwann auch in der Länderspielpause weg ist und nicht, weil er verletzt ist, sondern weil er halt für Dänemark spielt, die sich dann am Ende nicht qualifiziert haben für die WM, aber das ist ja, da fehlt ja fast die halbe Mannschaft teilweise oder die halbe Startelf. Und das ist schon, das zählt dann natürlich auch rein. Und die Winterpause war wie gewohnt kurz. Ich weiß gar nicht, wie wir das damals ausgehalten haben. 4 Wochen, wenn dann die Bundesliga am 27. Januar weiterging und vorher noch 3 Hallenturniere gespielt wurden damals.
Das war geil. Entschuldigung, Hallenturniere waren fantastisch.
Ja, ich fand's auch super. Vor allem, da hat's ja echt, da wusste, okay, es geht irgendwann Ende Januar geht's weiter. Ja, jetzt hast du erstmal 3 Wochen lang, dann sind die noch in irgendein Wintertrainingslager gefahren. In die Algarve. Na gut. Trainingslager in der Rückrunde wollen wir nicht mehr. Hatten wir einmal, das hat gereicht. Genau, dann ging das neue Jahr los, also das laufende Kalenderjahr 2026 und Andreas, der VfB startete mit einem 4-1 in Leverkusen und einem 3-2 gegen Frankfurt, das war ja noch das Überbleibsel von der Hinrunde und also gut, bei der Eintracht lief es nicht ganz so gut, aber Leverkusen war natürlich schon Gegner von einem gewissen Format. Hat dich das überrascht, dass der VfB so aus der Winterpause kam?
Ja. Sehr. Also gerade Leverkusen war ja so unsere Nemesis in den vergangenen Jahren. Oft unser Stolperstein. Ich glaube, so die einzige Mannschaft, die uns ein Double in der Vizemeisterschaftssaison versaut hat.
Ja, definitiv.
Ja, wir sind im Pokal an die Leverkusen gescheitert. In der Liga stand nur Leverkusen vor uns. Im Supercup sind wir an Leverkusen gescheitert. Ja, und dann so abzufrühstücken, hat schon gut getan, war schon gut für die Seele des geschundenen VfB, für die geschundene Seele des VfB-Fans. Ja, dann Frankfurt, ich glaube, das war einer der letzten Spiele von Dino Topmüller. Die waren jetzt auch nicht mehr so stabil. Es ist immer noch krass, dass Leverkusen trotz, also was ich so mitbekommen habe, dass sie relativ sehr unzufrieden war mit dem Herrn, wie hieß der, Höllmund?
Sherman, genau.
Und dass sie trotzdem noch gerade noch so hinter uns geblieben sind, auch krass, aber trotzdem wirkten die, glaube ich, in dieser Phase des Saison gar nicht so rund und kam dann doch zum richtigen Zeitpunkt, finde ich.
Ja. Dann gab es noch, es ist so eine Mischung auch gewesen aus Highlight-Spiel, also ich glaube ganz am Ende dieser Phase, natürlich das 4:1 bei Celtic. Ich glaube, für alle, die da waren, nicht nur ergebnistechnisch, selbst wenn es bei Celtic nicht optimal lief, in einem K.O.-Spiel in der Europa League bei Celtic 4:1 zu gewinnen, ist trotzdem noch, finde ich, eins der Highlight-Spiele, zumindest in der jüngeren VfB-Vergangenheit. Der Martin wird gleich sagen, in der ferneren VfB-Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt, da ordnet sich das wieder ein bisschen ein. Du bist im Pokal weitergekommen in der Phase, du bist in der Europa League, hast du dich für die Playoffs immerhin qualifiziert, da fehlten dann halt am Ende, glaube ich, die Punkte aus Basel. Genau, gegen Freiburg hatte ich, glaube ich, schon gerade genommen, das hast du gewonnen. Gleichzeitig verlierst du dann aber auf St. Pauli, spielst du nur 1:1 gegen Union, verlierst bei der Roma 0:2, was ergebnistechnisch auch wieder so reinspielt in die Ergebnisse in der Hinrunde. Die Roma war auch nicht wirklich besser, fand ich, aber halt auch abgezockter. Gleichzeitig hast du aber dieses Highlight, einfach dieses Auswärtsspiel im Stadio Olimpico in Rom, was ja dann unabhängig vom Ergebnis auch nochmal ein richtiges Highlight war, genauso wie halt dieses Spiel im Celtic Park. Ja, ich weiß nicht mal, Martin, was machst du aus dieser Phase direkt nach der Winterpause? Einerseits wirklich krasse Spiele wie dieses Celtic-Spiel, emotionale Auftritte, und dann verlierst du halt auf St. Pauli 2:1 oder spielst nur 1:1 gegen Union. Wie hast du diese Phase wahrgenommen?
So ein bisschen eigentlich, wie man VfB kennt, dass du halt immer wieder Spiele hast, wo es halt nicht reicht. Aber auch das finde ich einfach mit der Vielzahl der Spiele, die du einfach in dieser Phase hast, finde ich das einfach letztendlich nicht mal überraschend, dass du den Pegel einfach immer nicht, dass du den einfach nicht dauerhaft so hoch halten kannst. Mhm. Und dann halt ein Spiel wie auf St. Pauli halt nicht gewinnst. Da fehlt uns dann vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität, ja, dass du einfach sowas vielleicht noch besser wie halt eine wirkliche Spitzenmannschaft, eine komplette Spitzenmannschaft, dann halt auch noch ziehst. Aber wenn du halt auch überlegst, letztendlich Spiele wie daheim gegen Freiburg oder auch das 3:1 gegen Köln, ist jetzt nicht so, dass wir da überragend waren, aber trotzdem hast du diese Spiele gewonnen. Und klammern wir mal die aus, wo es halt nicht funktioniert hat. Wir haben aber auch in der Phase Spiele gewonnen, die wir früher nicht gewonnen hätten. Auch wieder dieser Rückblick auf früher. Ich meine, wie gesagt, Köln war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 1-0, 1-1 und trotzdem gewinnst du es am Ende noch 3-1. Das ist auch nicht super überzeugend, aber du gewinnst diese Spiele. Ja. Und natürlich ist ein 1-2 bei einem späteren Absteiger alles andere als geil, aber gehört einfach vielleicht noch alles in diesen Lernprozess, in diesen schrittweisen, wir arbeiten uns Schritt für Schritt zu einer immer besseren Mannschaft. Ja. Mal gucken, wie es jetzt einfach nächste Saison aussieht, aber wie gesagt, ich finde, du hast gemerkt, dass die Mannschaft sehr oft immer auch noch gewillt ist, also wirklich auch dieses 3-2 gegen Bern, ja, es ging eigentlich nicht mehr um wirklich viel und dann haben sie am Ende trotzdem nochmal das 3:2 gemacht, das 1:0 gegen Freiburg, das hat Demirovic ganz, ganz spät, also dieser fast Gewaltschuss, ja, also so Frust und irgendwie alles hat davor nicht funktioniert, jetzt haue ich das Ding halt so rein. Also du kannst der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen und dann ist vielleicht halt mal ein Aussetzer wie auf St. Pauli dabei, wo es dann halt mal doch einen Tag nicht so gut läuft. Und wie gesagt, mit Rückblick auf die Anzahl der Spiele finde ich es ist akzeptabel, es ist vollkommen okay.
Ja, und vor allem die Mannschaft kommt halt immer wieder zurück. Ja, du verlierst bei der Roma, dann gehen sie 3:0 in Gladbach, wo du schon dachtest, also klar, Gladbach ist diese Saison auch kein Maßstab, aber donnerstags in Rom, sonntags in Gladbach, und da musst du auch erstmal, also Gladbach ist so eine Mannschaft, wenn die mal einen guten Tag haben und du triffst nichts, dann kann es auch böse enden und dann machst du Rinsheimer 3:0. Ja, genau, oder.
Ich finde gerade bei St. Pauli ist es ja so, dass das Double Scene auch immer sehr top gegen uns aufgestellt hat. Ich glaube, das war halt nicht der einzige Sieg gegen uns. Ich glaube, ja. St. Pauli hat ihn da vorne in der Liga noch nie gegen uns gewonnen und dann kommt der und dann haben gleich 3 Siege oder so. Das ist auch krass. Also deswegen nervt es mich ein bisschen, dass sie abgestiegen sind, weil ich irgendwie Rache gelöst habe gegen die. vielleicht den Pokal.
Ja, aber auch da hast du dann direkt das nächste Spiel gegen Köln gewonnen, dann hast du in Glasgow 4:1 und die Mannschaft kommt immer wieder zurück und du hast eigentlich, ich glaube, Jens hat es glaube ich schon gesagt, ich glaube, wir haben die ganze Saison keine 2 Spiele in Folge verloren, bis auch am Anfang halt den Supercup und das Union-Spiel und du sammelst halt einfach weiter Punkte und so war es dann auch in der nächsten Phase, da gab es ein 3:3 in Heidenheim, Dann hast du das Rückspiel gegen Celtic 0-1 verloren, was du auch nicht unbedingt hättest müssen, aber du hast dann auch gleich wieder am Sonntag Spiel gegen Wolfsburg, das ging locker flockig mit 4-0 aus. Dann hast du gegen Mainz nur 2-2 gespielt, hast die beiden Spiele gegen Porto verloren, zu Hause und auswärts, hast aber dafür gegen Leipzig gewonnen wiederum, wo wir auch alle nicht mitgerechnet haben unbedingt. Dann gab es ein 5-2 in Augsburg, das weiß ich noch, das war kurz vor der Länderspielpause im Frühjahr, wo du einfach mal so einen rausgeballert hast, nachdem du ja lange eher knappe Spiele hattest. Klar, 4-0 dazwischen, aber so ein 5-2 ist ja für den VfB auch nicht immer selbstverständlich. Und dann halt das 0-2 gegen Dortmund, ein 4-0 gegen Hamburg, genau das hatte ich gerade gesagt, ein 2-4 in München. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Luft war, und das haben wir auch schon gesagt, es waren viele Spiele, die Luft war so ein bisschen raus zwischendurch in der Phase, Martin. Ging es ja auch so. Weil du hattest wirklich viele Spiele, wo du echt Punkte liegen lassen hast. Also Mainz, Heidenheim, gerade so in der Phase davor auch gegen Dortmund hättest du nicht verlieren müssen, hast du dann sehr spät auch so ein Spiel aus der Hand gegeben. Und auch natürlich die Europa League-Spiele. Du hast ja dann 3 Europa League-Spiele quasi in Folge verloren und bist ausgeschieden.
Ja. Die fand, ja genau, also die Europa League, das fand ich eher so, diese 3 Niederlagen am Stück, die fand ich echt schade, weil wie gesagt, gefühlt war da ein bisschen mehr drin die Saison. Das war gerade Porto ist ja danach gegen Nottingham rausgeflogen und ja nun mal auch nicht so so wirklich irgendwie, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16. in der Premier League, also kannst du sagen, jetzt auch nicht die Übermannschaft.
Die haben sich selber das Ding gegen Nottingham reingemacht.
Ja, genau.
Das stimmt, ich erinnere mich, ja.
Uns gegen uns verteidigen die wie Löwen und dann schießen sie selber sich das Ding rein, Alter.
Aber wenn du jetzt aber auch diese Phase gerade, weil du es auch gesagt hast, es gibt keine 2 Niederlagen, was ich einfach, also, okay, du hast ein schwächeres Spiel, aber was die Mannschaft oder der Trainer dann geschafft hat, alles wieder so hinzubiegen oder die Mannschaft wieder so einzustellen, dass du dann eben 5-2 in Augsburg gewinnst, dass du nach einem 0-2 gegen Dortmund 4-0 gewinnst, das fand ich eigentlich auch wenn es Niederlagen sind, auch über die man sich ärgern kann, wo man sagt, es sind verlorene Punkte, wir hätten gerade Richtung Champions League, das hätten wir schon viel früher klar machen können, aber wir haben es eigentlich immer wieder geschafft, aus einer Phase, wo du denkst, oh, jetzt mal hier diese Europa League Niederlagen, oh, jetzt nur 2-2 gegen Mainz, jetzt kommt vielleicht so langsam ein Bruch rein, dann hat es das Trainerteam und die Mannschaft geschafft, danach wieder einen rauszuhauen und gerade das Spiel gegen Hamburg, ja, also das musst du ja eigentlich 7-8-0 gewinnen. Das war ein abartiges Spiel. Also die haben Hamburg so dermaßen an die Wand gespielt, die hatten ja nicht mal den Hauch einer Chance, da irgendwas zu reißen. Und das finde ich eigentlich auch in so einer Phase oder eigentlich die ganze Saison durch das wahnsinnig Positive. Immer wenn du das Gefühl hattest, jetzt lässt so ein bisschen vielleicht nach, dann kam danach wieder ein Spiel, wo du gedacht hast, wow, okay,
läuft.
War doch nicht so scheiße. Also das fand ich, wie gesagt, auch in der Phase immer wieder sehr erstaunlich, vor allem, weil du auch, wir erinnern uns an das Champions League aus, letzte Saison, da kam ja ein wahnsinniger Bruch nach dem 1-4 gegen Paris. Da ging ja dann 6 Heimspiele lang nichts. Also da hast du ja ganz viele Spiele gehabt, wo echt nichts mehr funktioniert hat. Und da hätte man auch schon denken können, das Aus in Porto, vielleicht ist da auch, passiert da auch was mit denen, ja, dann gewinnst du 5-2 in Augsburg. Okay, wow. Also das muss man wirklich auch in der Phase sehr, sehr positiv hervorheben. Es gab immer wieder Lösungen, es gab immer wieder das Comeback aus der Delle. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, die Saison.
Ja. Ich finde jetzt, bei diesen Stretch sind es jetzt auch nicht Spiele, wo ich sage, hey, das ist jetzt Genickbruch, dass wir die verlieren. Okay, Heidenheim, späterer Absteiger. Ja, dann diese kuriose Elfmeter-Tore zurückgenommen.
Szene. Ja, das war scheiße.
Ja, das kann auch nur dem VfB passieren. Ich glaube, in der Bundesliga ist nur einer Mannschaft passiert.
Nee, wir haben den gleichen Scheiß ja auch in Stuttgart miterlebt.
Echt? Dass ein Tor von uns zurückgenommen wird und einen Elfmeter für den Gegner gab?
War das nicht gegen Hamburg, wo Undav dann verschossen hat? Was war doch ein Spiel? Aber nee, es wurde nicht ein Tor zurückgenommen, aber wo dann auch alles hin. Da war doch auch was. Egal.
Egal. Genau, Mainz, das war dann Urs Fischer Mainz. Die haben ja dann am Ende eine Europa-League-Rückrunde gespielt. Insofern passiert das, finde ich. Also muss man jetzt auch. In Mainz muss man nicht gewinnen. Wir sind ja Rückrundenfünfter geworden. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. 2 Punkte weniger als wir geholt. Die Spiele in Porto, gegen Porto, ja. Mit bisschen Match können wir die gewinnen. Aber Porto ist jetzt keine Schande, gegen Porto auszuspielen. auszuscheiden, genau. Ja, Dortmund dann ein bisschen schwarze Magie von Niko Kovac. Ja, und dann Bayern gegen die haben auch nur ein Spiel verloren, das war gegen Augsburg. Was mich an der Niederlage in München mehr nervt, ist, dass sie an dem Tag die Meisterschaft gewonnen haben.
Ach so, ja, stimmt.
Und die haben alle Titel, die sie diese Saison gewonnen haben, vor uns gefeiert. Den Supercup haben sie gegen uns gefeiert, die Meisterschaft haben sie gegen uns gefeiert, den Pokalsieg haben sie gegen uns gefeiert. Ist ein bisschen das Geschmäckle an der Saison, finde ich.
Aber weil Martin, weil du auch gerade sagst, dass wir hätten schon früher die Punkte für die Champions League holen können. Ich meine, das ist ja immer noch Klagen auf hohem Niveau.
Absolut, absolut. Also bitte nicht, wirklich nicht falsch verstehen. Ich bin so happy mit der Saison, ich bin so happy mit dem, wie der VfB dasteht. Und das Einzige, genau, jetzt sagen können, hey, wir hätten jetzt nicht am letzten Spieltag da auf einen Sieg von Gladbach hoffen müssen, dass wir hätten das schon früher fix machen können. Aber am Ende, es interessiert wirklich keine Sau mehr. Ja? Also muss man einfach so sagen, wir sind Vierter geworden, es ist top. Klar, hast du wirklich Punkte liegen lassen. Wenn wir schon weiter gucken, Richtung Bremen, das 3-3 in Hoffenheim, wo wir echt keinen guten Tag hatten. Am Ende interessiert es keinen mehr und es ist verdammt hohes, also jammern auf hohem Niveau, weil wir sind Vierter. Ja? Also Zweiter, dann klar, die Saison drauf. Ich habe es immer verdrängt, ob wir 8 oder 9 waren, aber es war sogar nur 9. Ja. Also, und dann wieder und jetzt wieder Vierter. Also es kommt einem immer noch so vor, wie so ein Film mit zweimal Pokalfinale und allem.
Ja, genau. Wir kommen jetzt nämlich auch auf die Schlussphase zu sprechen. Und was auch keinen mehr interessiert, ist diese brutale Attacke von Lukas Höhler auf Jeff Chabot, wegen der natürlich ganz zu Recht das 2-1 von Freiburg zurückgepfiffen wurde. Aber was wir halt auch wirklich haben, und klar, das hatten wir, also du hast in jeder Saison mal so ein emotionales Tor, ja, aber dieses Tor von Thiago Tomasch, Jens, im Halbfinale gegen Freiburg, blenden wir erstmal diese Szene in der ersten Minute der Verlängerung aus, diese Flanke von Buonanni, und dann macht er wirklich vor der Cannstatter Kurve kurz vor der Verlängerung mit der Hacke diesen Ball rein, dann auch mit dieser ganzen Vorgeschichte mit seinem Vater, gut, das war dann schon eine Weile her, aber nichtsdestotrotz, das hat ja die ganze Zeit auch noch so reingespielt, diese Emotionalität auch bei ihm. Ich finde es einfach nur krass, dass wir immer wieder so schöne Momente auch erleben im Stadion. Und ja, Köln war auch emotional, aber da haben wir halt nichts erreicht, sondern vor allem verhindert, dass wir schon wieder runtergehen. Und zum Spiel wie Freiburg, auch wenn wir danach nicht nur noch ein Spiel gewonnen haben, wir haben aber auch keins mehr verloren außer dem Pokalfinale. Ich fand, das war so ein bisschen so eine Initialzündung dann nochmal für den Saisonendsport. Wie sind so deine Erinnerungen an dieses Halbfinale, an dieses Tor und was hat das dann mal für einen Einfluss auf den Endspurt dann?
Also das 2-1 war natürlich Wahnsinn. Immer meiner Gefühlslage nach oder auch so im gesamten Stadion würde ich sagen, es war nicht ganz so emotional wie im Jahr davor gegen Leipzig, der Halbfinalsieg, weil du halt, auch wenn du es nicht konntest nicht ganz ausblenden, glaube ich, oder viele, dass halt doch Bayern dann im Pokalfinale gemacht hat. Dementsprechend war wahrscheinlich dieser emotionale Ausbruch nicht ganz so groß, aber das beschränkt sich jetzt, ich glaube, zum großen Teil auf die Fans auf den Rängen. Für die Mannschaft war das natürlich Wahnsinn. Und dann hast du auf wenige Sekunden, bevor es dann ins Elfmeterschießen gegangen wäre, das ausgerechnet dann Thiago Tomasch, der dann auch in Hoffenheim ein paar Tage später nochmal so ein wichtiges, spätes Tor gemacht hat, dass er das dann auch noch so erzielt, ist ein völliger Wahnsinn. Und du stehst zum zweiten Mal in Folge im Pokalfinale, unabhängig davon, dass es dann halt nicht gegen einen Drittligist, sondern dann halt gegen die beste Mannschaft des Landes leider geht. Das reicht ja schon mal aus, weil so ein Erfolgserlebnis, auf das haben wir ja jahrelang gewartet, wenn du das ein Jahr davor nicht gehabt hättest. Und dazu kommt noch, dass so ein Heimsieg gegen Freiburg tut ja jetzt auch gut. Wir haben ganz am Anfang ja über dieses bittere 1-3 in der Rückrunde in Freiburg gesprochen. In der Rückrunde haben wir sie dann zweimal zu Hause geschlagen. Und das ist ja immer was, auch so ein Stück weit so ein Gradmesser, weil Freiburg ja auch durch die Entwicklung der letzten Jahre schon teilweise vom Niveau her über uns stand. Muss man ja auch ganz offen so zugeben. Und also so ein zweiter Heimsieg in Folge auch nochmal so ein Statement, dass du Freiburg nicht nur einmal zufällig schlägst, sondern dann auch zweimal hintereinander und dadurch ins Pokalfinale wieder einziehst.
Ja, ja, und vor allem dann beide Spiele gegen Leverkusen in einer Saison zu gewinnen. Also, wenn du dir mit einem Spiel wirklich die Champions League endgültig verdient hast, dann war es dieses 3-1 gegen Leverkusen. Einen direkten Konkurrenten und du ziehst das Spiel so knallhart. Also, wirklich beeindruckend.
Ja. Und das ist ja symbolisch, weil du ja, man vergisst es dann ja schnell, aber du gerätst ja quasi mit der ersten Aktion des Spiels in Rückstand und
ja.
Dass du davon überhaupt, also das hat ja die Mannschaft keine Sekunde lang auch nur ansatzweise irgendwie aufgehalten. Du machst dann nach 5 Minuten den Ausgleich und Demirovic an dem Tag. Das war wahrscheinlich seine aktivste oder seine brachialste Leistung bei der VfB jemals, wie der an dem Tag da vorne aufgetreten ist. Hätte er allein schon in der ersten Halbzeit 3 Tore machen müssen. Also das ist schon Wahnsinn, dass du dann gerade auch nach diesem 3-3 in Hoffenheim, das ja sehr wackelig war, dann danach, da sind wir wieder beim Thema, was wir schon die ganze Zeit auch immer wieder angesprochen haben, dieser wackelige Auftritt in Hoffenheim, wo du eigentlich 5-6-1 verlieren kannst, wenn es blöd läuft, und dann so ein Statement gegen Leverkusen, das ist halt Wahnsinn.
Ja, und dann hast du in Frankfurt die Champions League klar gemacht, auch wenn es am Ende 2-2 war, man froh sein konnte, dass die anderen Spiele alle vor einem zu Ende waren, weil es bei uns einfach super lang Verzögerungen gab. Und also das Absurdeste an dieser Saison war wirklich, dass du zum zweiten Mal in Folge nach Berlin fährst, was in der Vereinsgeschichte des VfB noch nie gegeben hat, und du bist einfach komplett entspannt. Also ich war ja in Berlin, das Spiel war fast das Unwichtigste an dem ganzen Wochenende. Es war einfach so geil, wieder da zu sein. Natürlich nervt das, gegen die Bayern zu verlieren. Aber du fährst als Titelverteidiger dahin, hast nichts zu verlieren. Und den Pokal zu verteidigen wäre natürlich noch so das Sahnehäubchen gewesen. Aber ja, also das ist einfach völlig krass, nach Berlin zu fahren und sich zu denken, ja, ich bin zufrieden mit der Saison. Und alles, was jetzt noch kommt, ist halt on top. Ja, ich meine, 2013 war das halt auch mehr so die Saison gerettet, als wir im Pokalfinale waren, weil wir dadurch wussten, dass wir auf jeden Fall international spielen, was wir, glaube ich, über die Liga damals verpasst hatten. Und diesmal war es einfach, du hast eigentlich alles erreicht, was du so vorgenommen hast in der Saison oder was du halt wolltest, was die Mannschaft sich vorgenommen hat, was du als Fan gerne gehabt hättest, die Champions League Quali und dann irgendwie nach Berlin zu fahren und da einfach zu denken, ja, vielleicht gewinnen wir den Pokal nochmal und wenn nicht, dann brauchen wir uns trotzdem nicht so stark grämen. Ich weiß nicht, wie, Andreas, wie war so dein Gefühl rund ums Pokalfinale, rund um das Wochenende?
Ja, auch sehr entspannt. Dachte ich auch, wir haben da nichts zu verlieren. Vielleicht geht ja was, vielleicht, wenn ein bisschen Voodoo mit dran spielt, wenn, ich meine, der Pokal hat seinen eigenen Gesetz, würde was gehen, aber selbst nicht. Ich war ja da beim Public Viewing, beim Mercedes-Benz-Museum und also ich hatte die Stimmung war danach auch nicht bedrückt oder so. Wir haben trotzdem auf dem Weg zur Bahn Schwaben versorgt eure Gelder gesungen und Stuttgart International, insofern ja, am Ende ist das Ergebnis zweitrangig, am Ende war es nochmal eine schöne Party, ein schöner Saisonausklang auf eine Saison, auf die wir sehr stolz sein können. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Saison irgendwie.
Ja.
Und das hatte man ja schon lange nicht mehr. Früher, puh, gerettet, kein Abstieg, jetzt erstmal Kopf raus und bitte 2 Jahre kein VfB. Und jetzt freust du dich jetzt. Ja, ich kann es kaum erwarten, wenn diese WM vorbei ist und die Bundesliga wieder losgeht.
Ja, nicht mehr, wenn man nochmal auf eine Statistik schaut. Ich meine, es gibt so viele Statistiken und so viele tolle Serien, die wir haben, aber schon allein, wenn du die Anzahl der geschossenen Tore anschaust, wir haben 71 Tore geschossen. 71. Das ist, also manchmal haben wir 2 Jahre lang nicht so viele Tore geschossen, wie in dieser einen Saison.
Hey, das ich fand es auch vorhin, als du die Ergebnisse runtergeradet hast, 4-0 hier, 4-0 hier, das ist, ja, genau, 4-0, ja. 4-0. Ich meine, wie oft bist du aus dem Stadion dieses Mal rausgegangen? Ja, das war eigentlich nur Dortmund und Bayern, wo du verloren hast. Ja? Und ansonsten bist du aus dem Stadion mit einem guten Gefühl raus. Ja, ja, cool. wieder 3-0 gesehen oder wieder hier 3-1 und geiles Spiel gegen Leverkusen, geiles Spiel gegen Hamburg. Also es war auch wahnsinnig viel gute Spiele dabei. Das muss man einfach sagen. Und genau, es hat einfach Spaß gemacht, dem Verein, dieser Mannschaft zuzugucken. Und das ist ja ein Gefühl, das kennen wir eigentlich so gar nicht.
Ja, das stimmt. Wir wollen diese Saisonrückblick nochmal ganz kurz abschließen mit dem Höhepunkt und dem Tiefpunkt, wenn es einen gab, von jedem von euch. Martin, mach gerade den Anfang. Was war denn der Höhepunkt der Saison?
Also spielerisch müsste ich echt sagen, war es wahrscheinlich wirklich das Ding gegen Leverkusen. Das war wirklich eins, die Stimmung war damals auch im Stadion cool und es war einfach spielerisch, wie wir es gerade vorhin schon hatten. Es war echt ein richtig starkes Spiel. Das hat, wo du eigentlich gedacht hast, okay, jetzt Champions League ist wirklich möglich, weil das war mit dem Spiel eigentlich klar. Und so. Also wenn du es emotional siehst, dann ist natürlich logischerweise das 2-1 gegen Freiburg. Aber ich fand so dieses Gesamtpaket von diesem 3-1, das war schon eins definitiv von den Highlights.
Ja, gab es einen Tiefpunkt?
Wirklich einen Tiefpunkt gab es nicht eigentlich. Also ich fand so, ja, vielleicht wirklich so, ja, so Europa League, wobei ich da jetzt eins von diesen Auswärtsspielen von den unsäglichen, weil da weiß ich nicht, welches ich nehmen soll. Also ja. Such dir eins raus. Also, die waren alle so ein bisschen ernüchternd, zugegeben.
Ja. Na ja. Andreas, was sind deine Highs und Lows oder dein High und dein Low der Saison?
Also für mich das High auf jeden Fall Hoffenheim, dieses 3-3, Thiago letzte Minute, das ich da nicht gesehen habe, weil mein Internet ausgefallen ist, aber trotzdem. 3-1 zurückliegen gegen eine Mannschaft, die spielerisch einfach an dem Tag besser war. Dann kann, wie heißt der? Kramaric. Und mit seinem Trikotjubel, ja, ich bin die Legende von Hoffenheim. Und dann noch so zurückzukommen und praktisch noch die Tür offen zu lassen für die Champions League. Also allgemein diese drei Spiele, Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen, so mein Highlight der Saison. Tiefpunkt ist es tatsächlich, vielleicht low-hanging fruits, aber ich glaube, das ist schon das 5-0 gegen Bayern, weil das war einfach kein gutes Spiel. Und Bayern hat uns komplett Säcke gehauen. Ich finde, das ist das, was mich so ein bisschen nervt, so dass wir diese Saison immer gegen Bayern verloren haben. Und aber sonst, ja, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, glaube ich, auch ein bisschen.
Jens, wie ist bei dir?
Also ich habe wahrscheinlich was ganz anderes im Blick, weil für mich, wir hatten es auch schon mal im Gespräch jetzt auch, für mich ist eigentlich das Highlight diese zwei Heimspiele gegen Wolfsburg und HSV, wo du jeweils 4-0 gewinnst, weil das sind für mich diese Unterschiedsmomente, die du halt viele Jahre überhaupt nicht hattest und die völlig unrealistisch waren, dass da ein Gegner ins Neckarstadion kommt und dir dann einfach 4-0 wieder heimschickst und da gar keine Fragen offen lässt. Das waren so für mich, abseits von den üblich verdächtigen Highlights, so diese, was ganz positiv in Erinnerung geblieben ist, weil du da einfach so souverän die Spiele gestaltet hast. Und ja, das Negative ist jetzt kein großes Geheimnis, aber das waren schon die zwei Spiele gegen Porto. Mhm. Nicht mal, weil wir es verloren haben, sondern weil ich mich da einfach auch bei dem Heimspiel so wahnsinnig über unsere eigene Mannschaft aufgeregt habe. Martin hat es vorher schon mal gesagt, wie du dich da auf diese Spielchen hast eingelassen. Mhm. Du hattest es ja gar nicht nötig, aber hast dich da so provozieren lassen und genau das gemacht, was Porto wollte und dadurch auch das Spiel sportlich völlig aus dem Blick verloren. Das fand ich schade. Also da hat mich nicht mal das Ergebnis aufgeregt, sondern einfach, wie leicht wir uns da, weil mir das so fern liegt, quasi so oft da jede Provokation anzuspringen und genau über die Stöckchen zu springen, die der Gegner hinhält. Das hat mich tatsächlich wahnsinnig aufgeregt an dem Tag.
Ja. Ja, das glaube ich. Ich habe auch nochmal die Spiele durchgescrollt und ich glaube, mein Highlight ist wirklich das Spiel in Frankfurt, auch wenn das natürlich ein völlig wildes Spiel war und du am Ende noch eine Zeit zur Führung hergibst, aber einfach diese zu sehen, okay, Leverkusen ist vorbei das Spiel, du hast jetzt noch 3 Minuten, die du spielst, aber du weißt, du bist schon in der Champions League, es ist alles egal und du hast es endlich geschafft, weil es ja immer so ein bisschen auf die Kippe stand und klar, wenn wir Europa League gespielt hätten, wäre es auch super gewesen, aber einfach nochmal in die Champions League zu kommen, ja, zweimal innerhalb von 3 Jahren, also nicht, dass ich unbedingt den ganzen Service brauchte, der an der Champions League dranhängt, aber einfach diesen Erfolg zu haben und natürlich die finanzielle Stabilität auch für den Verein und was alles, was da so dranhängt. Ja, also das war wirklich diese letzten Minuten in Frankfurt, als es dann feststand und du einfach nur gedacht hast, geil, geschafft. Und Lowlight war für mich wirklich dieses Pokalspiel gegen Braunschweig. Ich habe mir von Leuten, die da waren, sagen lassen, dass die Atmosphäre wirklich krass gewesen sein muss während des Elfmeterschießens. Ich fand's schrecklich. Ich fand's ganz, ganz schrecklich, dass wir in der ersten Pokalrunde wirklich zweimal das gleiche Tor kassieren und dann noch ins Elfmeterschießen müssen gegen gut, es war ein zeitliches, aber nichtsdestotrotz, ich dachte, oh nee, es verschießt irgendeiner. Ich hatte noch dieses Elfmeterschießen gegen Leverkusen im Supercup in Erinnerung und dachte, gleich kommt irgendjemand, wo du sagst, nein, lass den nicht schießen. Gut, ich meine, irgendwann musste jeder schießen. Also das Einzige, was Asignor verhindert hat, war, dass Nübel schießen musste, glaube ich. Ja, also das war mein Lowlight. Aber auch das ist Gedanken auf hohem Niveau, wenn man am Ende ins Pokalfinale kommt. Gut, dann sind wir mit dem ersten Teil unseres zweiteiligen Saisonrückblicks am Ende. Wir switchen jetzt gleich rüber und ihr müsst das auch tun, wenn ihr den zweiten Teil hören wollt, zum Brustring-Talk. Und wir sagen aber für diesen Teil des Saisonrückblicks erstmal Tschüss und ja, bis gleich im zweiten Teil. Ciao!